Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ein Religionslehrer spricht im Unterricht über Noah und die Sintflut und dann malt er den Schülern diese Situation plastisch vor Augen. Blitze erhellen die Stadt, Donner so laut, dass das Trommelfell platzt. Der Himmel öffnet die Schleusen, die Flut schwemmt die Häuser mit, reißt alles mit. Was würdet ihr da denken? Und da meldet sich ein Schüler und sagt, hoffentlich fällt morgen die Schule aus. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Geschichte, diese Noah-Geschichte, Sintflut-Geschichte, das gehört zu den bekanntesten Geschichten der Bibel. Unzählige Male in Kinderbibeln gemalt, als Musical vertont, sogar zum Sprichwort hat es ja geschafft. Ja, nach uns die Sintflut, das versteht jeder, auch die, die nicht so bibelkundig sind. Wobei, schon einige Jahre her, da ist tatsächlich bei der Sendung Wer wird Millionär, bei Günter Jauch, ist einer gescheitert. An der Frage, wo es um die Arche ging. Da war die Frage nämlich, wie viele Menschen waren in der Arche? Und das wusste er nicht. Wisst ihr es? 8, sehr gut. Nämlich Noah und seine Frau, die 3 Söhne und ihre Frauen sind zusammen 8. Und das ist ja, habe ich schon öfters gesagt, deswegen hat der Taufstein hier 8 Ecken. Da gibt es nächste Woche noch mehr dazu. Die Predigt hat nämlich nächste Woche noch eine Fortsetzung. Und nächste Woche ist auch eine Taufe. Und da werden wir das nochmal Noah, Regenbogen, Taufe miteinander verbinden. Aber jetzt schon mal wieder zur Erinnerung, 8 Ecken am Taufstein. 8 Menschen. Warum Sintflut? Weil nach dem Sündenfall es mit der Menschheit rapide bergab ging. Das heißt im ersten Buch der Bibel, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag des Lebens hatten sie nur eines im Sinn, Böses planen und Böses tun. Böses planen, Böses tun, beschreibt es nicht auch unsere Welt heute? Wo man hinsieht, die Welt ist überschwemmt von Lug und Trug, von Mord und Totschlag, von Unrecht und Unmoral. Die Sünde stinkt zum Himmel. Und das einzige Gefühl, das die Menschen, die Bürger dieser Welt gemeinsam haben, das gemeinsame Gefühl ist die Angst. Die Angst. Die Angst vor dem Krieg, die Angst vor Terrorismus, die Angst vor der Klimakatastrophe. Und manche fragen sich, stehen wir nicht vor der nächsten Sintflut? Wie lange wird Gott sich das anschauen? Müsste Gott jetzt nicht endlich mal mit der Faust reinhauen? Und die Bibel sagt, ja, Gott hat schon einmal mit der Faust reingeschlagen. Mit einem Schlag wurden die Menschen vernichtet, die Natur vernichtet, bis auf Noah und seine Familie. Die Erde überschwemmt. Das heißt, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jeden Tag, jede Stunde hatten sie nur eins im Sinn, Böses planen, Böses tun. Und der Herr war tief traurig und er wünschte, er hätte die Menschen nie geschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten, sagte er. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie erst gar nicht erschaffen. Aber Noah fand Gnade beim Herrn. Es bricht Gottes Herz, als er das sieht, wie der Mensch die Gebote missachtet. Es macht ihn fertig, wenn er sieht, wie der Mensch die Freiheit missbraucht, dieses Ebenbild Gottes, dieses Gegenüber. Gott hat dem Menschen Freiheit gegeben und Freiheit heißt, der Mensch kann sich für oder auch gegen ihn entscheiden. Mit Gott leben, ohne ihn. Sich an seinen Geboten orientieren oder ohne. Gehorsam, ungehorsam. Und wenn Gott keine Freiheit gegeben hätte, dann wären wir Marionetten, dann wären wir Automaten, Maschinen, Roboter, dann liefe alles programmiert ab. Und das wäre furchtbar einfach, aber das wäre zugleich einfach furchtbar. Denn wo Zwang herrscht, da ist immer Furcht und wo Furcht ist, da ist Hass und wo Hass ist, Da gibt es keine Liebe und da wird niemand glücklich. Und deswegen hat Gott sich entschieden, uns Menschen mit Freiheit zu erschaffen, uns Freiheit zu geben, Entscheidungsfreiheit, dass wir sagen können, ich lebe mit oder ohne Gott, nach seinem Willen oder nach dem eigenen. Und Gott, er riskiert damit natürlich, dass der Mensch sich gegen ihn entscheidet. Das ist sein Risiko. Und das bringt den großen Schmerz, weil der Mensch sich von Gott lossagt, weil der Mensch so verblendet ist, so groß, größenwahnsinnig, dass er sich einflüstern lässt, ich werde viel glücklicher, wenn ich ohne Gott lebe. Und darüber ist Gott traurig, richtig, richtig traurig. Das heißt, es bekümmerte Gott in seinem Herzen. Es macht ihm Kummer. Und dann wird deutlich, Gott hat sich nicht einfach quasi nach der Schöpfung von der Welt verabschiedet. Er hat nicht gesagt, jetzt macht euren Dreck alleine. Er ist auch kein unbewegter Buddha, an dem alles abprallt. Sondern Gott hat Kummer, weil die Menschheit sich von ihm, von der wahren Quelle des Lebens gelöst hat und deswegen völlig verdorben, ungenießbar geworden ist. Und da beschließt Gott, diese verdorbene Menschheit auszulöschen mit einer Sündflut. Und gleichzeitig beschließt er mit einer Arche und mit Noah noch einmal einen neuen Versuch. Er will quasi eine Menschheit 2.0 schaffen. Und nun kann man fragen, ja, warum denn gerade Noah? Da heißt es in Vers 9, Noah lebte mit Gott. Während es hieß, die Menschen hatten jede Stunde, jeden Tag nichts anderes im Sinn wie Böses planen, Böses tun, heißt von Noah, Noah lebte mit Gott. Der hätte genauso gottlos leben können wie die anderen. Er hätte die gleiche Freiheit. Er hätte sich die Freiheit nehmen können, eine atheistische Weltanschauung anlegen. Er hätte sich entscheiden können, alle paar Jahre eine neue Frau zu legen oder auf krumme Tour Vermögen zulegen oder die Gegner umlegen. Und spätestens, als Gott befohlen hat, bau jetzt eine Arche, so ein Monstrum von Schiff, und zwar nicht am Fluss und nicht am Meer, sondern in der Wüste, da hätte der Noah spätestens jetzt in den Sitzstreik gehen können und sagen, also hör mal, alles was recht ist. Aber das kannst du nicht verlangen. Ich mache mich doch nicht zum Gespött der Leute. Ein Schiff in der Wüste bauen, was ist denn das für eine Idee? Die Leute, die zerreißen sich's Maul, die lachen über mich. Die halten mich ja für total durchgeknallt, das hätte Noah sagen können. Aber das hat er nicht gemacht. Das heißt, Noah tat alles, was der Herr ihm gebot. Und ich denke, das war der Grund, warum Gott auf Noah gesetzt hat, weil er mit Gott gelebt hat, weil er auf Gott gehört hat und weil er getan hat, was Gott ihm sagt. Und deswegen wird er mit der Arche gerettet. Die anderen, die mit dem gesunden Menschenverstand, für die Gott kein Thema war, die sind untergegangen. Die, die gesagt haben, wir schaffen das, wir werden die Welt retten, die sind untergegangen. Auch die Religiösen, die gesagt haben, nee, so schlimm kommt's nicht. Der liebe Gott, der tut keiner Fliege was zu leid. Auch die sind untergegangen. Alle gehen unter. Nur die Arche schwimmt. Und als das Wasser nach über 10 Monaten wieder sinkt, da gibt es einen Rums. Die Arche setzt auf dem Berg Ararat. Liegt ja an der heutigen östlichen Türkei, da an der Grenze zu Armenien und Iran. Und dann lässt der Noah die Strickleiter raus, klettert runter, streckt so ein Bein aus, um zu testen, ob dieser schlammige Boden überhaupt trägt. Und das erinnert an eine andere Situation, nämlich an die historischen Filmaufnahmen von 1969. Da ist nämlich der Mensch auf dem Mond gelandet. Und der erste Schritt des Astronauten auf dem Mond, das war der spannendste Moment. Damals hatten noch nicht so viele Leute Fernseher, aber die einen hatten, Millionen waren das auf dem Erdball, die haben in der ganzen Nacht vorm Fernseher gesessen und um diesen Moment miterleben, was wird der erste Astronaut auf dem Mond machen? Und die erste Aktion nach dem Verlassen des Raumschiffes war es, eine Fahne aufstellen. Aller Welt demonstrieren, die Amerikaner sind da, American first. Als Noah die Arche verlassen hat, da hat er nicht eine Fahne aufgestellt, sondern einen Altar. Und er ist nicht vor eine Kamera getreten, sondern hat sich demütig gekniet in den Schlamm vor seinem Gott. Er hat nicht an ein Symbol der Macht gedacht, sondern der Ohnmacht und Gott ein Opfer gebracht. Und da würden die meisten sagen, lieber Noah, das ist ja alles gut und schön. Beten, opfern, Gottesdienst feiern, hat alles seinen Sinn. Aber jetzt ist doch erst mal was anderes dran. Jetzt müssen wir erst mal den Schlamm wegschaufeln. Jetzt müssen wir mal Häuser bauen, jetzt müssen wir Felder bestellen, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir brauchen was zum Futtern. Und in einigen Monaten oder sagen wir mal in ein paar Jahren, dann vielleicht, dann haben wir auch den Luxus und können uns den Luxus leisten, mit Gott, an Gott zu denken. Erst die Küche, dann die Kirche. Erst in die Hände spucken, dann die Hände falten. Nach diesem Rezept leben ja die meisten Menschen. Erst die Ausbildung, erst das Studium, erst das Examen, erst die Karriere, erst die Wohnung, erst mal materiell alles absichern und dann, wenn überhaupt, dann kommt Gott. Und wenn nicht Christen so leben, dann ist das ja nicht verwunderlich. Verwunderlich ist nur, wenn auch Christen so leben. Aber ist es nicht tatsächlich so, dass auch wir uns in Programme stürzen, in die Arbeit, in Termine, ohne das mit Gott vorher durchzusprechen? Wir laufen morgens drauf los, ohne mit Gott über den Tag zu reden und am Ende des Tages beschweren wir dann, warum da so manches schiefgelaufen ist. Nach der Flut dachte Noah nicht ans Aufräumen, nicht ans Häusle bauen, sondern sein erster Gedanke, seine erste Tat galten Gott, der ihn im Gericht bewahrt hat. Er baut einen Altar. Aus Dankbarkeit bringt ein Opfer dar. Und es ist ja auch interessant, dass nämlich damit deutlich wird, dass der Noah nicht irre geworden ist am strafenden und richtenden Gott, sondern dass er mehr denn je diesem Gott verbunden und dankbar war und gesagt hat, ich möchte auch weiterhin diesem Gott dienen und mit ihm leben und darauf vertrauen, dass Gott bei mir ist. Und so weiß ich auch von christlichen Geschäftsleuten, die sich zum Beispiel weigern, am verkaufsoffenen Sonntag ihren Laden zu öffnen, weil sie sagen, der Sonntag ist der Tag des Herrn. Und dann machen die eine interessante Erfahrung. Die machen nämlich die Erfahrung, dass der entgangene Umsatz an diesem Sonntag, dass sie den in anderer Weise, in irgendeiner Weise wettmachen können, dass sie nicht drauflegen. Und wir können ähnliche Erfahrungen machen. Wenn wir vielleicht das Gefühl haben, ich habe so viel um die Ohren, so viele Verpflichtungen, ich habe keine Zeit und wir nehmen uns dann doch die Zeit, wir opfern Zeit für einen Menschen, um zuzuhören, dann werden wir auch beschenkt. Oder wenn wir jemanden besuchen, weil der ein ermutigendes Wort braucht, dann opfere ich Zeit. Wenn ich in der Gemeinde mitarbeite, an der einen oder anderen Stelle, dann opfere ich Zeit, obwohl so viel anderes ja noch da ist. Aber wie Noah wird auch die Verbindung bei uns zu Gott wachsen. Es wächst das Vertrauen, es wächst der Glaube. Wir bekommen Mut, Kraft, Hoffnung und das ist der Bund, das Verbundensein. Und deswegen, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Reihenfolge ist entscheidend. Die Reihenfolge, die richtige. Erst mit Gott sprechen und dann nach vorne preschen. Erst das Gottesreich und dann das private Reich. Heute sagen ja viele, das wichtigste Thema in der Kirche ist die intakte Beziehung zur Schöpfung. Schöpfungsverantwortung. Ja, das ist natürlich wichtig. Aber das wichtigste Thema der Kirche ist die intakte Beziehung zum Schöpfer. In Abwandlung eines Bibelzitates könnte man sagen, was nützt es, wenn du die ganze Welt rettest und deine Seele verlierst? Viele wollen die Welt retten ohne Gott und überschätzen sich maßlos. Und deswegen die erste, die vorrangige Frage heißt, hast du eine intakte Beziehung zu deinem Schöpfer, zu Gott? Und diese intakte Beziehung, die bekommen wir dadurch, dass wir die Vergebung unserer Schuld durch Jesus annehmen. Der nimmt weg, was uns trennt. Und deswegen, ich stelle Ihnen diese Frage. Haben Sie eine intakte Beziehung zu Gott? Haben Sie das Gott schon mal gesagt? vergib mir meine Schuld, nimm mein Leben, ich vertraue mich dir an, ich möchte mit dir leben. Leben Sie, lebst du mit Gott wie Noah, hörst du auf seine Stimme, tust du, was er dir aufträgt. Und das ist das Wichtigste, dass Gott auf Platz 1 ist. Wenn Gott im Platz 1 ist in unserem Leben, dann bekommt auch das Nachgeordnete seine Ordnung. Und dann können wir uns einsetzen für Klimaschutz und Tierschutz und den Schutz des ungeborenen Lebens und wo immer Gott uns seine Aufgabe zeigt. Aber die Reihenfolge, die ist wichtig und die hält Noah ein. Bei ihm steht Gott an erster Stelle. Mit Gott beginnt für ihn das neue Leben. Und nachdem er diesen Altar gebaut hat und Gott geehrt hat, sagt Gott zu ihm, ich will in Zukunft nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich will in Zukunft nicht mehr schlagen alles Leben auf Erden, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das Faszinierende an dieser Geschichte ist, dass Gott seine Meinung ändert. Dass Gott nicht ein unnahbares Irgendwas ist, ein großer Weltengeist, ein Prinzip, eine Formel, ein Schicksal, kein unbewegter Beweger, sondern ein Gott, der sieht, ein Gott, der hört, ein Gott, der riecht, ein Gott, der fühlt, der mitfühlt. Und dann spricht er nicht nur zu denen, die glauben, nicht nur zum Volk Israel, sondern er sagt ja etwas über die ganze Erde und alle Menschen, und zwar ausnahmslos über Gute und Böse, Sünder und Gerechte, und das können wir in der Tragweite ja gar nicht unterschätzen. Trotz allem, was wir heute wissen über Klimawandel und Erderwärmung und Wetterkatastrophen, wenn Gott sagt, solange diese Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Und das heißt, es wird auch künftig Tages- und Jahreszeiten geben, Tag und Nacht, Winter und Sommer. Und darüber hinaus hat Gott versprochen, dass er nicht noch einmal in dieser umfassenden Weise die Erde schlägt. Das hat er nicht nur schwarz auf weiß in der Bibel uns gegeben, sondern eben auch noch in allen Regenbogenfarben in den Himmel gemalt. Meinen Bogen habe ich in den Himmel gesetzt. Er soll das Zeichen meines Bundes sein zwischen mir und dir. Nun ist das keine Garantieerklärung, dass diese Erde hier in diesem Zustand ewigen Bestand hat, sondern das Neue Testament sagt ganz klar, ja, die Erde wird Tag und Nacht, Sommer und Winter haben, aber es kommt ein Tag, da wird diese Erde ausgetauscht, da wird diese Erde vergehen. Und dann macht Gott etwas Neues, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber bis dahin, da kann jeder, der Augen im Kopf hat und den Regenbogen anschaut, erkennen, Gott plant nichts Böses gegen uns, von ihm droht keine Gefahr. Aber jeder, der Augen im Kopf hat und der die Menschen ansieht, der kann sehen, der Mensch, der plant das Verderben, von ihm droht die Gefahr. Die Gefahr kommt aus dem Herzen des Menschen, nicht aus dem Herzen Gottes. Denn Gott sagt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und seht ihr, auch dieser Satz, der widerspricht vollkommen der landläufigen Meinung. Die landläufige Meinung ist ja, der Mensch ist an sich schon gut. Der Mensch ist gut, die Umstände sind vielleicht schlecht, die Erziehung war nicht gut, das Elternhaus war nicht gut und so weiter und so fort. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und das ist genau das Gegenteil vom Grundsatz der idealistischen Philosophie und den meisten Weltanschauungen, denn die sagen alle, der Mensch ist gut. Die Bibel sagt, der Mensch ist böse. Er ist kaputt. Er ist erlösungsbedürftig. Er missbraucht sogar den Regenbogen für jegliche Art von Unmoral und Unzucht. Wir sind nicht besser. Aber wir sind besser dran. Die Bibel sagt, der Mensch kann gerettet werden, geheilt, ganz gemacht werden. Und damals hat Gott für die Rettung für Noah und die Familie die Arche bereitgestellt. Und viel, viel später, da hat er nochmal eine ganz andere, eine umfassendere Rettungsmöglichkeit sich ausgedacht. Er hat das Kreuz aufgerichtet und das Kreuz Das ist quasi die zweite Arche, die Schutzzone für alle, die dort sich einfinden, unter dem Kreuz bei Jesus. Denn nach der Feststellung, der Mensch ist böse, hat Gott sich nicht zurückgezogen, schmollend hinter irgendeine Wolke, sondern er hat den Regenbogen gesetzt, um daran zu erinnern, ich habe einen Bund und schließe einen Bund mit euch. Und dann hat er Jesus Christus in diese Welt gesetzt. Das feiern wir ja bald wieder. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und deswegen erinnern eben auch diese Achtecken am Taufstein an diese Menschen, die mit Gott leben, die Gott vertrauen. Und das gilt eben auch durch Taufe und Glaube. Deswegen heißt es in Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Unter dem Kreuz, da hat es Platz für jeden. Die Gemeinde von Jesus ist quasi eine riesengroße Arche. Und jeder, der sich da einfindet, der sich in der Gemeinde einfindet oder im Kreuz einfindet, der wird gerettet werden vor dem endgültigen Verderben. Und jedes Mal, auch wenn wir den Regenbogen sehen, werden wir erinnert, Noah fand Gnade vor dem Herrn. Aber auch wir dürfen Gnade finden vor dem Herrn. Und alle Archäonauten sagen Amen.